Seit fast 30 Jahren arbeite ich jetzt für die Firma, deren Logo hier auf meinem Poloshirt draufsteht, rot und schwarz. Und wenn man so durch die Gänge geht, sieht man überall große Plakate aufhängen. Da steht drauf, ganz stolz, das Rode und Schwarz Produktionssystem. Hat jemand von euch eine Idee, was das bedeuten könnte? Produktionssystem, das sind so Grundsätze, nach denen die Firma in diesem Fall Messgeräte produzieren möchte. Da stehen Sachen drauf wie, wir wollen, dass alles im Fluss ist. Also, dass nichts irgendwo rumsteht und lange Zeit wartet, bis irgendein Teil kommt. Wir wollen Verschwendung, ohne Verschwendung arbeiten. Wir wollen Fehler vermeiden. Und wenn Fehler passieren, wollen wir eine offene Fehlerkultur pflegen, dass wir Fehler auch beseitigen können. Also so Grundsätze. Und man fragt sich vielleicht, ja, wieso will das die Firma, dass das alle Mitarbeiter wissen? Wieso ist das in jedem Gang am schwarzen Brett, überall hängt es? Naja, weil die Inhaber dieser Firma wollen, dass ihr Betrieb genau nach diesen Grundsätzen funktioniert. Ja, das sind bewährte Grundsätze. Und wenn alle sich daran halten, dann stimmt am Schluss das Ergebnis. Qualität, die Lieferzeit, wann ein Kunde ein Gerät bekommt, die Liefertreue, dass es auch pünktlich kommt, bekommt und so weiter. Und wenn man einen Prozess anschaut, ob der auch richtig funktioniert, dann schaut man immer auf dieses Produktionssystem, diese Grundsätze und vergleicht es und sagt, wo passt es irgendwie nicht zusammen. Und heute Morgen, der letzte Vortrag, heute Morgen, bevor die Workshops anfangen, da wollen wir uns auch solche Grundsätze anschauen, nicht aus dem Produktionssystem von Rot und Schwarz, sondern aus der Heiligen Schrift, Grundsätze, nach denen sich Mann und Frau richten sollen, damit ihre Ehe auch funktioniert. Und ein Stück weit ist dieser Vortrag so eine Brücke zwischen dem, was wir jetzt gehört haben, vom Friede und vom Manfred, hin zu diesen Workshops, denn jetzt wird es schon etwas praktisch. Wir wollen uns jetzt mal eine Ehe anschauen und sagen, wo könnte es denn überall klemmen? So eine Art Symptomchecker, ja? Also welches Prinzip könnte gerade bei dieser Ehe vielleicht oder welche Prinzipien, vielleicht sind es ja mehrere, nicht beachtet werden, dass es jetzt Probleme gibt. Wenn ein Ehepaar, wenn die Mann und Frau nicht gläubig sind, dann werden sie sich auch solche Grundsätze aneignen, aus irgendeiner Art und Weise, vielleicht von dem, was sie bei ihren Eltern gesehen haben oder bei den selbsterklärten Ratgebern dieser Welt. Und das kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Woher bekomme ich denn eigentlich Ratschläge, Maßstäbe, Grundsätze für eine funktionierende Ehe? Ich glaube, man kann voraussetzen, dass die meisten Leute eine glückliche Beziehung irgendwie führen wollen. Ja, auch ungläubige Menschen. Das ist eine Sehnsucht, die da ist, nach Beziehung, nach einer guten, funktionierenden Ehe. Aber woher kommt es? Wo kann ich mich orientieren? Und dass die Grundsätze, die in dieser Welt so die Runde machen, nicht besonders erfolgreich sind, zumindest in unserer Gesellschaft, das sieht man auch an der hohen Scheidungsrate. Wer weiß, wie hoch die momentan in Deutschland ist? 40%, genau. Und manchmal kommt da so eine Schlagzeile, boah, die Scheidungsrate hat abgenommen. Ja, warum denn? Ja, weil die meisten Leute gar nicht mehr heiraten. Oder viele, ja. Kann man sich auch vorstellen, also wenn das jetzt funktioniert mit dieser Ehe, mit diesem Modell, warum soll man dann überhaupt noch heiraten? Und heute Nachmittag, in dem Workshop, wo es um die Ehevorbereitung geht, da werden wir über dieses Thema nochmal spezieller reden. Also die Erfolgsquote dieser Welt ist ernüchternd, aber Gott hat ein ganz anderes Modell und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wenn ein Paar dazu bereit ist, Gott einzuladen in ihre Beziehung, in ihre Ehe, dann möchte er die dritte Schnur in dieser dreifachen Schnur sein, von der in Prediger Kapitel 4, Vers 12 die Rede ist. Was ist mit dieser dreifachen Schnur? Die wird nicht so schnell zerrissen, genau. Und glücklicherweise sind diese Grundsätze ein bisschen einfacher zu verstehen wie das Rode- und Schwarz-System von Rode und Schwarz, wie das Produktionssystem von Rode und Schwarz. Und wie schon gesagt, wir wollen euch heute einfach auch Handwerkszeug in die Hände geben. Und das, was ich jetzt sage, das ist vielleicht etwas pauschal in diese fünf Kategorien ein bisschen eingeordnet, aber im Grundsätzlichen bin ich davon überzeugt, dass wenn es in einer Ehe kriselt, dann ist es grundsätzlich unter diesen Überschriften einzuordnen. Schauen wir uns also die Sachen an. Wo kann es in einer Ehe klemmen, wenn ein Prinzip missachtet wird, nämlich das Thema, das Ziel ist Gott, nicht die Ehe. Draußen auf dem Tisch, wo viele kostenlose Schriften sind, da gibt es viele Sachen. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu leben wir überhaupt? Und wir sind überzeugt, wir sagen ungläubigen Menschen, dass der Sinn nicht irgendwas auf dieser Welt ist, sondern dass der Sinn bei Gott liegt. Auf dem T-Shirt war mal drauf gestanden, auch ohne Gott ist alles sinnlos. Wenn er nicht Sinn und Ziel unseres eigenen Lebens, aber unserer Ehe ist, dann fragt man sich natürlich, warum das Ganze? Dann bewegen wir uns genauso wie Salomo unter der Sonne. Und Salomo im Buch Prediger kommt zu der Schlussfolgerung ganz am Anfang schon, dass alles Nichtigkeit ist. Das bringt nichts. Also meine Frau ist völlig ohne Religion aufgewachsen, obwohl sie ein Nachkommen von einer italienischen Familie ist. Ich hätte einen recht exotischen Namen, wenn ich ihren Namen angenommen hätte. Cola. Peter Cola. Und sie hat sich überlegt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, woher soll sie das jetzt nehmen, wenn sie keine Religion hat, die ihr das beibringt? Und so hat sie sich orientiert an dem, was sie an ihren Eltern gesehen hat, an ihren Großeltern, und ist zum Schluss gekommen, der Sinn des Lebens ist, dass ich aufwachse in der Familie, dass ich irgendwann mal heirate, dass ich Kinder bekomme und dann bekommen meine Kinder Kinder und dann sterbe ich. Das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Familie. Die Frage ist nur, wofür ist dann Familie da? Wieso ist es da, dass ich jetzt hier die Menschheit am Leben erhalte, wenn es keinen übergeordneten Sinn gibt? Und das hat letztendlich in der letzten Konsequenz natürlich dazu geführt, dass meine Frau nach diesem Sinn gesucht hat und ihn in Jesus Christus auch gefunden hat. Wir brauchen einen Sinn, und dieser Sinn ist, bei Gott zu finden. Er hat uns gemacht, und es steht in Römer Kapitel 11, Vers 36, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Also alles, was Gott gemacht hat, ist auf ihn hin geschaffen, und das ist auch bei uns so. Und auch eine total erfüllende, schöne Ehe kann diese Sehnsucht nach mehr, die Gott in unser Herz hineinprogrammiert hat, nicht stillen. Auch die beste Ehe kann diese Sehnsucht nicht stillen. Das kann nur Gott. Auch der Ehepartner des Ehepaares, das vielleicht vor euch sitzt einmal, sie können die Bedürfnisse, diese menschlichen Bedürfnisse stillen. Ja, vielleicht, meine Frau kocht sehr gut. Ja, ich habe mindestens 15 Kilo zugenommen, seit ich sie kenne. Und alle anderen Bedürfnisse, ja, da bin ich sehr zufrieden mit meiner Frau. Aber sie kann nicht die Sehnsucht stillen, die nur Gott stillen kann. Und das müssen wir uns bewusst sein. Das Ziel ist Gott, nicht eine glückliche Ehe. Und wenn zwei sich zum Herrn Jesus bekennen, dann sollte der Herr Jesus auch das Zentrum der Ehe bilden. Und da können wir nur ganz kurz anreißen, was sind das für Themen? Der Manfred hat schon gesagt, eine gemeinsame Zeit zusammen im Gebet, dass wir auch gemeinsam uns unterhalten über geistliche Dinge. Nicht nur über praktische Dinge, die natürlich auch besprochen werden müssen, Kinder, Haus und so weiter. Dass man Gott ganz aktiv auch einbezieht in das Treffen von Entscheidungen. Wenn wir ehrlich sind, oder wenn wir uns umschauen, auch in unseren Gemeinden, viele Ehepaare treffen Entscheidungen ganz ohne Gott. Einfach so, wie man einfach Entscheidungen trifft. Und stellen gar nicht in Frage, ob eine Entscheidung gut ist, weil man es einfach in dieser Welt in gewissen Bereichen einfach so entscheidet. Gott in der Mitte heißt auch ein Blick im Leben auf die Ewigkeit. Der Herr Jesus sagt, oder Paulus sagt einmal in 1. Korinther 7, Vers 29, die Zeit ist begrenzt. Und welche Schlussfolgerung zieht er darauf hin? Ja, das ist an anderer Stelle, kauft die gelegene Zeit aus, aber die Zeit ist begrenzt und künftig sollen die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Naja, natürlich hat es Auswirkungen, wenn Mann und Frau heiraten, da sind wir ja deswegen beieinander, ja, dass es Auswirkungen haben sollte. Aber was meint Paulus? Er meint, dass es etwas zu tun gibt in dieser Welt, dass Mann und Frau auf dieses übergeordnete Ziel hin ausgerichtet sein sollen und dass Jesus vor und nach der Ehe immer die Nummer eins bleiben möchte. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und das ist die Frage, die ihr euch stellen könnt. Ist Jesus Christus die Nummer eins im Leben des Ehepaares, des Paares, das sich gerade auf die Ehe vorbereitet vielleicht und zu euch kommt? Ist Jesus die Nummer eins im Leben dieser Menschen? Haben beide eine fruchtbare, stille Zeit, ja, wo sie Gemeinschaft mit Gott haben? Gibt es im Leben der einen oder vielleicht von beiden Bereiche, wo sie Gott ungehorsam sind, wo sie Gottes Wort kennen, aber nicht tun, was er sagt? Wie setzen sie ihre Prioritäten? Machen sie das nach biblischen Grundsätzen oder einfach so, wie die Welt einfach um sie herum auch entscheidet? Und oft sind die Probleme, die in einer Ehe da sind, einfach ein Spiegelbild dessen, dass die Beziehung zu Gott auch nicht in Ordnung ist. Die individuelle Beziehung eines der Einzelnen, aber auch des Ehepaares, die geistliche Gemeinschaft, die sie haben. Also das Ziel ist Gott und nicht die Ehe. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Mann und Frau sind gleichwertige Partner mit unterschiedlichen Rollen. Ich will aber, sagt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 3, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott. Mann ist das Haupt der Frau. Vor 50 Jahren hätte man wahrscheinlich keine Probleme gehabt, das irgendwie öffentlich zu sagen. Ich habe neulich so einen bei einer Frauen-Ehe-Vortrag gehört von einem Bruder, der auch so einen Ehevorbereitungskurs geschrieben hat. Und der hat vorgelesen aus einem weltlichen Buch, das 1950, 55 so geschrieben worden ist, wo einfach Frauen Tipps gegeben wird, ja, wie sie sich zu Hause verhalten sollen, dass sie ihren Mann glücklich machen. Ja, dass sie sich alles vorbereiten sollen, möglichst einfach schauen, dass der Haushalt in Ordnung ist, dass sie sich hübsch machen und so weiter. Über manche Sachen kann man sich natürlich streiten jetzt, ja. Aber letztendlich sind da Sachen gesagt worden, wo heute die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden, ja, dass eine Frau sowas für ihren Mann macht. Ich werde schon komisch angeschaut, wenn ich sage, schau, meine Frau macht mir immer meine Brotzeit. Ja, die macht mir immer so ein Sandwich. Das macht meine Frau für mich. Die meisten Frauen würden heute sagen, das sollst du doch selber machen. Ja? Das sind alles Grundsätze. Also nicht, dass die Frau den Mann bedienen muss, um das geht es hier nicht gerade, aber was ich damit sagen will, es hat sich vollkommen verändert, auch dieses Bild von der Rolle von Mann und Frau vor 50 Jahren. Hätte man das nur sagen können. Für meine Eltern war das klar, dass mein Vater das Haupt der Familie ist und das war nichts Seltsames damals, ja. Und dass jede Institution auch Führung braucht, das ist den meisten Menschen klar, sogar politischen Parteien, die das alles umkrempeln wollen in der Ehe. Ja? Auch die Grünen haben eine Parteiführung. Ja? Da gibt es auch Führung und Unterordnung. Jeder Kaninchenzüchterverein hat einen Vorsitzenden, ja? Und Leute, die einfach das tun, was der Vorstand entscheidet. Jede Organisation funktioniert nur, auch eine Firma funktioniert nur, wenn es Führung und Unterordnung gibt. Und natürlich verbinden wir in unserer kaputten Welt oft mehr Autorität mit mehr Wert, aber das ist nicht so. Nicht in Gottes Augen. Für Gott sind Mann und Frau gleichwertige Partner mit unterschiedlichen Rollen. Und Gott hat diese Rollenzuteilung selber vorgenommen. Er möchte nicht, dass es erst die ersten 10, 15 Ehejahre zum Kampf kommt, wer jetzt in welchen Bereichen des Lebens die Hosen anhat, sondern er hat diese Rollenzuteilung vorab vorgenommen. Und zwar geht er dabei nach dem gleichen Prinzip vor wie mein Chef. Mein Chef sagt immer, also ich bin jetzt so alter Knacker schon, dass meine Chefs jetzt mal jünger sind wie ich, ja. Der sagt immer, er möchte seine Mitarbeiter stärkenorientiert einsetzen. Stärkenorientiert einsetzen. Warum? Weil er sagt, dann sind sie am effektivsten, am effizientesten und am glücklichsten. Wenn du in einer Position bist, wo du gar nicht so zurechtkommst, wo deine Stärken gar nicht so zur Geltung kommen, sondern wo du deine Schwächen möglichst mit viel Energie ausgleichen musst, dann bist du wahrscheinlich auch nicht glücklich in dieser Situation, in dieser Stelle. Und Gott hat Mann und Frau individuell ausgestattet mit speziellen Eigenschaften. Auch wenn das jetzt heute so ist, dass man das wegdiskutieren will, aber Mann und Frau sind offensichtlich unterschiedlich. Und wir glauben, wir brauchen uns in diesem Kreis nicht darüber unterhalten, in welchen Bereichen überall. Mann und Frau sind unterschiedlich, Gott weiß es, und Gott hat in der Ehe Mann und Frau deswegen ganz spezielle Rollen zugeteilt. Und diese Rollen heißen, dass der Mann das Haupt der Frau ist und die Frau soll sich dieser Autorität unterordnen, seine Führung akzeptieren. Und das heißt nicht, dass die Frau nur niedrige Hilfsarbeit macht, sie soll ihm eine Hilfe sein, heißt es. Aber dieses Wort Hilfe, das da verwendet wird, das ist etwas, was meistens in der Bibel für Gott verwendet wird. Er ist der Helfer in der Not. Und das ist die Frau für den Mann. Ja, der Mann hat viele Schwächen. Wir haben das vorher gehört. Es war alles gut, aber eines war nicht gut, dass der Mann alleine ist. Er hatte etwas, er hat ein Gegenüber gebraucht, eine Unterstützung, eine Hilfe, und das war die Frau. Eine Retterin in der Not, keine Hilfskraft. Eine Retterin, die ihrem Mann zur Hilfe kommt und ihn in den Bereichen unterstützt, wo er Mangel hat. Und das ist ein Bereich, wo es manchmal klemmt. Zum einen, weil Männer das oft falsch verstehen, was es bedeutet, Haupt zu sein. Ja, das ist nicht der Pascha. Meine Frau und ich sagen das manchmal scherzhaft. Neulich habe ich mir nach dem Mittagessen hingelegt und dann hat mein Gewissen geschlagen, als ich schon im Bett lag. Ich verhalte mich hier wie der Pascha. Meine Frau macht da gerade den Abwasch machen. Und ich lege mich ins Bett, bin reumütig aufgestanden, habe gesagt, ich will nicht der Pascha sein, seitdem nennen sie mich immer ab und zu mal so. Oder wir haben da so einen Witz, den wir seit ein paar Wochen so machen. Ja. Der Mann ist nicht der Pascha, der sich bedienen lassen soll, sondern der Mann sollte in diesem Dienst auch vorangehen. Er sollte seiner Frau mit Liebe begegnen, er sollte vorangehen. Ja, und die Frau sollte sich seine Führung akzeptieren, seine Autorität akzeptieren. Das ist das eine, es wird missverstanden, aber wir wollen das richtig leben und dann funktioniert das auch. Also ich weiß nicht, wer hat im letzten paar Monaten mal getanzt mit seinem Ehepartner? Hat es funktioniert? Bei euch Vetters zum Beispiel.
Gestern
hat es funktioniert, oder?
Ja.
Ja, das funktioniert aber nur dann, wenn... Wenn eine Person führt, ja, und die andere sich führen lässt, sonst funktioniert das einfach nicht. Und das könnt ihr mal bei ChatGPT eingeben, wie man tanzt und so, auf was es da ankommt, das habe ich gemacht, ja. Oder googeln oder was auch immer. Aber das sind oft ganz kleine Nuancen, ja, dass der Mann irgendwie mit der Hand ein bisschen Druck auf die Hand seiner Frau ausübt und sie weiß, was sie tun soll, dass sie sich jetzt drehen muss oder was auch immer, ja. Durch Blicke und so weiter, durch Bewegungen. Und Führung ist wichtig, damit dieser Tanz funktioniert. Und Führung ist wichtig, dass auch eine Ehe funktionieren kann. Und oft, in vielen Ehen ist es so, dass der Mann nicht verstanden hat, was es heißt, eigentlich Haupt zu sein. Ja, der denkt, er ist halt Haupt, weil seine Frau gefragt hat, was willst du morgen zum Essen? Und er hat gesagt, was es geben soll. Aber das ist nicht Haupt sein, ja. Da haben wir da keine Zeit dazu, jetzt da näher drauf einzugehen. Oder dass die Frau Probleme damit hat, sich ihm unterzuordnen. Das mag an ihm liegen, aber auch oft an ihr. Gleichwertige Partner, unterschiedliche Rollen. Das nächste Thema, Reden im Fleisch zerrüttet, Kommunikation im Geist verbindet. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Kommunikation ist mehr als zwei klappernde Gebisse, hat man jemand gesagt. Kommunikation ist das Lebensblut jeder Ehe und trotzdem klappt es oft mit Kommunikation eben nicht in der Ehe. Da braucht man wahrscheinlich weit gehen, um irgendwie Beispiele zu finden. Ich habe von dem Ehepaar gelesen, die haben gestritten und dann haben sie sich gegenseitig dadurch bestrafen wollen, dass sie nicht miteinander gesprochen haben. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Keiner wollte das Schweigen brechen, Aber eines Tages hat der Mann einfach gemerkt, er braucht die Hilfe seiner Frau. Er hatte am nächsten Tag eine Geschäftsreise, musste mit dem Flugzeug weg am Flughafen zu einer bestimmten Zeit sein, hat es mit dem Handy geblickt, wie man das mit dem Wecker einstellt, hat auch keinen anderen Wecker gehabt. Und dann hat er einen Zettel für seine Frau geschrieben: Ich muss morgen um 5 aufstehen, bitte weck mich. Nächsten Morgen wacht er auf, die Sonne scheint durch den Rollladen durch, also die Schlitze durch, die Vöglein zwitschern draußen, ist heller Tag, 9 Uhr. Setzt sich auf im Bett, will schon einen Wutanfall kriegen. Dann schaut er neben sich auf sein Nachtkästle, da hat seine Frau einen Zettel geschrieben: Es ist 5 Uhr, wach auf. Das ist irgendwie lustig, ja. Aber wenn Mann und Frau sich durch Kommunikation bekriegen, dann ist das alles andere als lustig, ob das Schweigen ist, durch das man sich bestrafen will, oder ob es Schreien ist, ob es Werfen mit irgendwelchen Gegenständen ist. Das ist alles etwas, was alles andere als erfreulich oft ist. Und wenn dann Kinder auch noch zuhören, dann ist es, hat es auch noch negative Auswirkungen auf anderen. Also vor der Hochzeit reißen sich Leute ja oft nur zusammen, dass sie freundlich miteinander sind, aber oft fliegen nach dem Polterabend die eigentlichen Fetzen dann. Und Grund für das Kommunikationschaos in vielen Ehen ist das, was die Bibel das Fleisch nennt. Da kann man viele Kurse besuchen und auch in der Firma bei uns ist immer im Weiterbildungsprogramm Kommunikation. Ja, wie man miteinander redet, und man kann das irgendwie hinkriegen. Aber in den 4 Wänden zu Hause, wo man so sich ein bisschen gehen lassen kann, dann funktioniert das eben oft nicht. Und das Problem drückt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 3 aus: Ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Aber Gott sei Dank, wir als Christen haben einen Ausweg. Wir müssen nicht das tun, was unser Fleisch uns diktiert. Wir müssen nicht unseren niederen Instinkten, unserer gefallenen Natur gehorchen. Gott hat eine Lösung. Und diese Lösung heißt, dass nicht nur wir in Christus sind, sondern Christus lebt auch in uns. Und als der Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er deine Sünden bezahlt, für deine Sünden bezahlt. Aber die Schrift sagt, dass du da auch mit gestorben bist. Jetzt sind wir natürlich ziemlich lebendig, zumindest haben wir oft das Gefühl, dass unser Ehepaar, Partner ziemlich lebendig ist und wir natürlich auch, unser Fleisch recht lebendig ist. Aber das ist eine Glaubenswahrheit, die wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen, dass Christus sein Leben heute in uns leben möchte. Und wie es der Manfred schon gesagt hat, wir haben eine Wahl. Gott macht uns nicht zu Marionetten, die das tun müssen, was er einprogrammiert hat in unsere neue Natur, sondern wir dürfen in jeder Situation immer wieder in Anspruch nehmen: Herr Jesus, ich möchte jetzt nicht so leben, wie meine alte Natur das möchte. Ich möchte, dass du dein Leben in mir lebst und dass du deinen Charakter durch mein Verhalten gegenüber meiner Ehefrau, gegenüber meinem Ehemann zum Ausdruck bringen lässt. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das ist eine Sache, wo man oft da sieht, dass einfach jeder sich durchsetzen will, Mann oder Frau, dass es zu Streit kommt, dass letztendlich auch verbunden vielleicht mit diesem zweiten Thema, dass zwei unterschiedliche Rollen da sind. Jeder möchte sich